Clubcast, der Podcast des Deutschen Marketingverbandes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Clubcast-Folge. Diese ist in Kooperation mit der OMR entstanden. Philipp Westermeier und Sven Schmidt waren zu Gast im Marketingclub Ruhr. In Philipps Heimatstadt Essen haben die beiden eine ihrer legendären Stammgastfolgen live im Kolosseum aufgezeichnet. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die Praxis. Mit dem ISM-Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen. Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de.
Heute mal wieder zu Gast OMR Podcast Stammgast, Investor, Unternehmer, Maschinensucher.de, Geschäftsführer Sven Schmidt.
Ich glaube, die Gefahr, die du als Investor sehen kannst, wenn du keine geschlossene Liga hast, wenn du keinen Salary Cap hast, wenn so ein Verein zur neuen Yacht wird, ja, so eine Yacht, ja, keine Ahnung, ob es in Saint-Tropez oder meinetwegen irgendwie in Barcelona im Hafen, wenn diese Yachten da liegen 200 Meter lang. Ja, die kosten ja einfach nur ein Schweinegeld und sind halt nichts weiter als ein Schwanzlängenvergleich. Ja, wer hat die größte Yacht und irgendwie meine Eier sind so dick wie Bowlingkugeln. Und die Yachten verdienen halt nichts. Vielleicht sind jetzt die Fußballvereine die neuen Yachten.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Der quartalsweise Auftritt von Sven hier im Podcast war diesmal etwas länger geplant, denn es gab den Wunsch des Marketingclub Ruhr, dass wir beide bei einer Veranstaltung verschiedenster Marketingclubs in Essen auftreten und dort live einen Podcast machen. Und da Svens Firma Maschinensucher in Essen sitzt und ich daher komme, haben wir sofort zugesagt, schon vor einigen Monaten. Und dann war klar, wir treffen uns da auf einer Bühne, sprechen also gleich live und haben trotzdem versucht, neue Themen zu beleuchten. Aber da nicht alle da im Raum sofort wussten, weil wir waren nicht alle so vielleicht die Historie und die Genese unseres Podcasts kennen, haben wir natürlich auch ein paar Themen, angesprochen, die vielleicht regelmäßige Schmidt-Hörer schon kennen. Dennoch war es der große Rundumschlag von makroökonomischen Themen, wie erlebt das Sven gerade im Maschinensucher, ein bisschen auch über OMR. Dann natürlich die üblichen Sport-Business-Fragen, aber auch die zentrale Frage, wie erziele ich eigentlich generell eine Überrendite mit meinen Geschäften? Welche Geschäfte liefern Überrenditen? Wie baue ich Marken auf, weil ja Marken häufig Überrenditen erlauben? Und zum Schluss auch noch Q&A aus dem Publikum. Da haben wir das Best-of der Q&A-Fragen mit reingenommen. Also es sollte viel dabei sein. Auf geht's in die Stammgastfolge. Kommen wir jetzt zum etwas geplanten Gespräch. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, was wir besprechen könnten. Wir wollen ja was Neues bieten. Es wird auch eine kleine Ehrenrunde geben, denn Sven hat einige Sachen vorhergesagt, die jetzt sich als wahr oder zumindest aktuell wahr herausstellen. Also wir haben ein Programm uns überlegt, dauert wahrscheinlich je nach Lust und Laune eine Stunde oder dreiviertel Stunde und wir werden da einige verschiedenste Bereiche touchieren und hoffentlich gibt es auch wieder ein bisschen Emotionen und Humor. Fangen wir mal an. Über die Makrosituation zu reden. Die Konjunktur ist ja das ganz große Thema. Wie ist es bei Maschinensuche hier in Essen? Wie ist es bei euch konjunkturell? Hast du Gegenwind?
Ich glaube generell, dass die produzierende Industrie in Deutschland, dass die Gegenwind hat. Und es ist jetzt auch in der Allgemeinpresse diese Diskussion über die vermeintliche Deindustrialisierung. Und ich glaube, bei Maschinensuche sehen wir schon, dass wenn in Deutschland Maschinen angefragt werden, dann primär um bestehende Maschinen zu ersetzen und weniger Anfragen, um neue Produktionsstraßen aufzubauen. Und das ist eine Diskussion, die wir auch oftmals privat haben. Was heißt das halt für die Zukunft des Landes? Und getrieben ist das halt alles durch die Energieunsicherheit beziehungsweise die Unsicherheit über die Energiepreise. Und du weißt ja, dass ich glaube, dass es eine große Herausforderung ist, vor der wir zukünftig stehen werden, wenn das tatsächlich passieren sollte.
Aber trotz Energiepreisen und steigenden Energiepreisen, das heißt ja am Ende auch, Maschinen zu betreiben hier in Deutschland wird teurer. Hast du noch Wachstum und Menschen kaufen auf eurer Plattform Maschinen oder inserieren ihre Maschinen?
Also wir sind ja per se paneuropäisch unterwegs. Also im Gegensatz zu jetzt einem B2C-Geschäft wie jetzt mobile.de, PKWs, PKWs werden sehr oft lokal verkauft. Das ist sehr stark Deutschland zu Deutschland, sondern sogar noch ein bisschen genauer gesagt Essen zu Essen, wenn man so will. Werden ja Maschinen sehr oft per se schon cross-border gehandelt. Daher ist so eine Plattform wie die unsere, ist paneuropäisch. Und daher merken wir natürlich diesen Makro-Gegenwind, besonders in Deutschland. Aber in anderen Ländern ist es nicht so stark gegeben.
Okay, aber ihr habt Gegenwind, in Deutschland zumindest. Das überrascht mich insofern so ein bisschen, weil ich in den letzten Wochen fast immer dachte, so Klagen ist des Kaufmanns Gruß. Ne? So treffen sich zwei Kaufleute und immer, egal wie gut es gerade läuft, es wird geklagt. Ich habe dann aber bei uns festgestellt, jetzt zum Beispiel lief jetzt ja die Black Week bei OMR. Das war jetzt zum Beispiel gar nicht so problematisch. Vielleicht auch, weil die Preise reduziert waren. Aber hast du auch das Gefühl, dass nicht auch ein bisschen Klage jetzt gerade eingebaut ist, dass diese Konjunktursorgen sich noch so ein bisschen in den Medien abspielen und in der Realität gar nicht so sehr ankommen?
Ich glaube, man muss ja natürlich sehr, sehr stark nach Sektoren differenzieren. Ich glaube tatsächlich, dass wir immer noch so ein bisschen diese angestaute Nachfrage aus den beiden Corona-Jahren haben, was jetzt Reisen und Events angeht. Und ich glaube schon, dass dann natürlich Events, die ja so Leuchtturmcharakter haben, wie jetzt das OMR-Festival, halt davon noch profitieren oder weiter profitieren. Ich glaube aber sowas wie produzierende Industrie, da bin ich mal gespannt. Ja, da glaube ich eher schon, dass da die Herausforderungen schon nachhaltig sind. Und ja, du hast recht, ich glaube, für nächstes Jahr wird jetzt vorhergesagt, wahrscheinlich eine Rezession im Bereich -0,3, -0,6%. Und das ist weniger als ursprünglich vermutet. Ja, aber dennoch muss man natürlich sagen, dass das insgesamt immer noch ein Problem darstellt für Deutschland. Ja, wir sind ja schon vorher nicht so stark gewachsen. Und wir müssen uns ja fragen, in der Sekunde, wo wir über keine Rohstoffe verfügen oder keine Bereitschaft haben, die Rohstoffe, die wir haben, zu nutzen, ja, woher der Wohlstand kommen soll. Und der wird nicht dadurch entstehen, dass wir ein negatives Wachstum haben oder sehr geringes Wachstum.
Was heißt denn diese konjunkturelle Unsicherheit für die Geldgeber-Szene im Startup-Bereich? Also die Venture Capitalists, die Investoren, was siehst du da?
Weiterhin Zurückhaltung. Ne? Ich glaube, das war natürlich bis, keine Ahnung, ja, Anfang des Jahres noch diese goldenen Jahre, wo man ja zumindest dann temporär davon ausging, dass Kapital kostenlos ist und mit der These halt gesagt hat, wir können auch die Cashflows von den 25 Jahren ja fast mit einem Zinssatz von null ja, abzinsen. Und da hat man halt vermeintlich in Anführungsstrichen sehr viel in die Zukunft investiert. Und jetzt, wo die Kapitalkosten schon wieder relevant sind, ist der Fokus halt schon wieder viel stärker darauf, verdient eine Firma Geld oder ist sie auf dem Weg dahin, Geld zu verdienen? Und die Unsicherheit und die sozusagen die Transition von dem kostenlosen Kapital hin zu Kapital, was Geld kostet, das ist für die VCs halt schon sehr, sehr schwierig, ja, bis sich so ein Markt dann wieder austariert hat. Und da sehe ich dann weiterhin sehr viel Zurückhaltung und sehr viel Fokus auf die eigenen Portfoliofirmen.
Du sagst, es sei auch manchmal so, dass in den Fonds diejenigen, die das Geld in die Fonds rein investiert haben, also die LPs, ja, die Limited Partner bei diesen Fonds, dass die jetzt zum Teil bei den GPs, also bei den aktiven, operativen General Partners der Fonds anrufen und sagen, hör zu, ich habe dir zwar die 200 Millionen zugesagt oder die 100 Millionen, was in unserem Fonds drin ist, aber bitte gib die jetzt nicht aus, bitte halt die mal lange trocken, dass sozusagen eigentlich diese Fondsgrößen insofern ein bisschen täuschen, dass da zwar viel Geld drin ist, aber dass es jetzt sehr, sehr langfristig jetzt ausgegeben werden soll.
Ja, ich muss sagen, bevor wir diesen Boom hatten in den letzten, keine Ahnung, 19, 20, 21, wo so ein Fonds innerhalb von 2 Jahren investiert worden ist und wo auch die sogenannten Reserven in den Fonds sehr schnell investiert worden sind, weil die Folgerunden so schnell kamen. Ja, also Firmen haben nicht mehr alle 2 Jahre Geld aufgenommen, sondern alle 6 Monate. Und die Runden wurden immer größer. Und dann war auf einmal so eine Fondsgeneration innerhalb von 2 Jahren waren die neuen Investments getätigt und innerhalb von 2, 3 Jahren waren auch die Reserven aufgebraucht. Und bevor das war, ja, hat so eine Vorgeneration, hat man 4, 5 Jahre aus einer Generation investiert. Und dann gab es nochmal 5, 6 Jahre Reserven. Und dann war so ein Fonds 10 Jahre und nicht mehr irgendwie 2+4 und Special Purpose Vehicles. Und ich glaube, wir werden jetzt eine Zeit sehen, wo diese Fonds wieder über 5 Jahre investiert werden. Das heißt, das trockene Pulver, was da draußen ist, wird nicht mehr innerhalb von 2 Jahren allokiert, sondern über 5, 6 Jahre. Und dann ist es halt nur noch ein Drittel wenn man das auf Jahresbasis runterbricht.
Du bist ja Gott sei Dank von Investoren unabhängig bei Maschinensucher. Das ist die Firma gehört dir und deinem Partner und ihr seid profitabel, insofern keine Sorge. Trotzdem ist es jetzt die richtige Interpretation, dass du jetzt auch zunehmend als Personenmarke auftrittst, um Marketingkosten zu sparen. Ich habe dich zum Beispiel vor einigen Tagen im Doppelpass gesehen bei Sport1. Da saßt du da neben Herrn Kallmund und neben Herrn Effenberg und hast da dann in der Runde 2 Stunden lang versucht, für die Super League zu argumentieren.
Ich habe, glaube ich, das hat der Super League-CEO neben mir getan, der ehemalige RTL-Geschäftsführer Deutschland. Ich habe, glaube ich, primär die Verbände kritisiert und habe mich danach auch ganz gut gefühlt, als ich gesagt habe, der DFB ist ein Teil der FIFA und Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und dann hat ja der Herr Neuendorf, der DFB-Präsident und ich glaube ehemals Politiker, ja auch die Rolle rückwärts gemacht und hat ja wieder ganz klar gezeigt, dass der DFB Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. Und aber generell, um auf die Super League zurückzukommen, ja, zum Schluss, jeder Unternehmer, der hier im Publikum sitzt, ja, da ist ein Event, das ist einer deiner Haupteinnahmetreiber und das machst du mit deinen 3, 4, 5 Kollegen und denkst dir, okay, aber davor ist noch jemand, der eigentlich überhaupt kaum Wert generiert, aber ganz viel Wert abgreift. Naja, das ist ja die UEFA im Fall der Champions League und ich kann die Vereine schon verstehen, wenn sie sagen, warum soll zwischen mir und den Geldtöpfen noch jemand stehen? Ja, das ist ja zum Schluss, ist der Mehrwert der UEFA sehr begrenzt, aber die Kosten sind sehr hoch. Und das ist ja, sag ich, wenn du jetzt, ich glaube, du machst, kann man hier sagen, am Mittwoch den Podcast mit Oliver Kahn,
ja,
dem Vorstandsvorsitzenden von Bayern München. Ich glaube, die Bayern bekommen, ich habe es gelesen, 4-5 Millionen von der FIFA dafür, dass sie 1,5 Monate, 1 Monat die Bayern-Spieler bei der WM stellen. Und jetzt hat ja der Hernandez im ersten Spiel der Franzosen einen Kreuzbandriss erlitten. Ja, was sind die Kosten für die Bayern? Wahrscheinlich relevant höher. Und da musst du dich halt schon fragen, wenn du zahlst die Ablösen, du zahlst die Gehälter und dann partizipierst du nur im gewissen Rahmen an den Einnahmen der UEFA und auch nur meines Erachtens im gewissen Rahmen an den Einnahmen der FIFA. Und wenn du jetzt Unternehmer wärst und ich sag dir jetzt, Philipp, das OMR-Festival nächstes Jahr, also, das machst du alles, aber hier meine private GmbH sozusagen, die nimmt da vorne nochmal 20% einfach mal weg. Dann würdest du dir auch denken, das ist unnötig. Und ja, und deshalb kann ich schon verstehen, wenn ein Real, ein Barcelona und Juventus sagen, wir brauchen die UEFA nicht und wir können das Produkt auch noch besser machen. Ja, ich fand jetzt die Champions League Vorrunde diese Saison auch nicht so Monster.
Trotzdem war es, glaube ich, nicht ganz so einfach, gegen Herrn Kallmund zu diskutieren, oder?
Nee, ist, glaube ich, generell sehr schwierig in so einer Fernsehsendung. Das ist dann irgendwie ein Moderator, im Fall von Doppelpass 6 Gäste. Der Moderator guckt natürlich dann, wer ist da am bekanntesten, dass das doch passt. Dann ist dann Herr Kallmund und Herr Effenberg, dann war auch noch der CEO von Sport1, also der Mutterfirma da. Und dann hat man irgendwie in 2,5 Stunden, abzüglich Werbepausen und so weiter, hat man irgendwie 5 Minuten Gesprächsanteil. Und auch nicht dann, wenn man was sagen will, sondern wenn man drankommt. Ja, und dann hat der Kalmund noch mal 3 Minuten auf mich draufgeredet. Und der ist so eine rheinische Frohnatur und auch sehr charismatisch und für sein Alter auch total energiegeladen. Aber wenn der 3 Minuten redet und dann denkt man sich danach, okay, wo war jetzt der rote Faden? Also das ist zum einen beeindruckend, aber ist dann auch schwer zu erwidern, weil man gar nicht weiß, was man sagen soll.
Also bevor das mit der Person Markus Sven Schmidt und den Sport 1 losging, hast du auch andere Versuche unternommen, Werbung zu machen für Maschinensucher. Ich meine, Versuche unternommen ist vielleicht falsch, weil ihr macht ja sehr viel. Du bist einer der größten Sponsoren der 2. Liga mit Maschinensucher. Du bist eben jetzt Sponsor der Handball Champions League. Aber es gab auch hier, das war mal exklusiv in Essen, den Versuch von dir, das Stadion Essen als Naming Right Partner zu bekommen. Also hättest du den Maschinensucher Park Essen sozusagen für RWE gerne gebaut oder erschaffen benannt, aber es ging nicht.
Der Stadion gibt es ja schon, ja. Und ich glaube, die Geschichte ist, der Stadionname ist irgendwie, als es eröffnet worden ist, an eine Energiefirma gegangen. Dann gab es da irgendwelche Merger und dann war es bei einer anderen Energiefirma, die konnte wegen irgendwie irgendwelchen Beschränkungen das Recht nicht nutzen. Das heißt, obwohl das Recht verkauft ist, ist es nicht genutzt worden. Dann hatten wir die Idee, primär aus Gründen des Employer Brandings zu sagen, wir machen daraus die Maschinensucher Arena. So. Und haben dann, durch Kontakte, saßen wir dann irgendwann beim Oberbürgermeister, ich hatte mir sogar ein Sakko angezogen, saßen wir beim Oberbürgermeister hier im Büro und der wollte irgendwie nur gucken, ob wir auch wirklich den Mindestlohn zahlen. Dann habe ich gesagt, ja, als IT-Firma, ja, mit Working from Office, wenn ich da noch nicht mal den Mindestlohn zahlen würde, hätte ich gar keinen Mitarbeiter. Und habe dann versichert, nee, wir zahlen sogar relevant mehr als den Mindestlohn. Und dann dachte ich eigentlich sozusagen, wir haben den Deal. Ja, es war dann auch irgendwie, muss man gucken, das Stadion gehört sozusagen letztendlich in den Bereich desjenigen, der die Immobilien für die Stadt Essen verwaltet. Auch nochmal da mit dem Mitarbeiter gesprochen. Dann dachte ich, wir haben da irgendwie einen Deal über 5 Jahre abgeschlossen. Ich habe auch schon einen Vertrag und so weiter. Und dann, irgendwann hieß es, ja, mal abwarten. Und dann habe ich dann irgendwann gehört, dass, glaube ich, die RWE-Fans und auch der Verein RWE, dem das Stadion nicht gehört, die sind da Mieter, dass die das irgendwie nicht so passend finden würden, in der Maschinensucher-Arena zu spielen. Und dann war mein Verständnis jetzt auch schon wieder 2, 3 Jahre her, dass die ein Crowdfunding-Sourcing machen wollen, um das Ganze dann wieder irgendwie Hafen, Straßen, Stadion oder ähnlich zu benennen. Und natürlich ist es immer schwierig, als Politiker zu sagen, ich mache das jetzt gegen den Willen der Fans. Ja, und da war dann die Bereitschaft halt entsprechend nicht mehr da, das dann auch zu vollziehen. Und das hätten wir nur gemacht aus Employer-Branding-Gründen, weil zum Schluss muss man ehrlich sein, ja, solange RWE in der Regionalliga oder jetzt in der 3. Liga spielt, ist der Stadionname überregional relativ irrelevant.
Wobei, was man ja sagen muss, was mich total überrascht hat, was ich gelernt habe in so Gesprächen mit Sportvermarktern, dass Leute, die clever sind und so Stadionrechte kaufen, die verhandeln damit rein, dass auch die Autobahnschilder dann irgendwie auf das Stadion mit dem Namen hinweisen. Da steht dann irgendwie nicht mehr Stadion Essen, da steht dann da irgendwie, oder in dem Falle hätte dann da Maschinensucher Arena Essen gestanden und hier bei uns auf der A40, da fahren ja Millionen lang, das wäre mega gewesen, auf der A40 so Schilder mit Maschinensucher, das ist ja mehr wert das Schild als das Stadion.
Ja, muss jetzt sagen, ist ganz spannend. Also am besten sind diese Schilder, diese braunen Schilder, die dann nur auf das Stadion hinweisen. Und da habe ich gelernt, weil ich das ja auch mal mit dem MSV Duisburg versucht habe.
Ach so.
Dass es hängt davon ab, welche Frequenz von Schildern es gibt. Also sprich, es ist wesentlich einfacher, Schilder hinzubekommen, wenn auf ein paar Kilometern keine Schilder sind. Aber hier in Nordrhein-Westfalen, durch die vielen Ausfahrten, gibt es halt kaum diese braunen Schilder mit den Sehenswürdigkeiten im Sinne von Maschinensucher-Arena. Und da hätte man nur, im besten Falle, hätte man auf dieses... Auf diese blauen Schilder, auf die Ausfahrt.
Wäre trotzdem mega.
Wäre mega gewesen.
Muss man in marketingmäßigen an Kontakten denken. Die Kontakte sind doch gigantisch dann.
Absolut. Das war ja auch, wir hatten auch die Beschilderung in der Stadt sozusagen geplant. Das war ja wieder ein Employer Branding für uns in Essen, damit uns in Essen wirklich jeder kennt. Und hat dann, wie gesagt, aufgrund des Widerstandes von der RWE-Fanbasis und des Vereins nicht geklappt.
Überraschend, weil ich glaube, dann ist stattdessen eine Baufirma zum Zug gekommen.
Zumindest auf dem Trikot.
Auf dem Trikot? Ah, nicht beim Stadion. Okay, aber diese Baufirma, die jetzt das Trikot gemacht hat, die hat es gerade in Betrieb eingestellt, ne?
Ich glaube, sie sind zumindest insolvent, ob sie den Betrieb eingestellt haben. Das muss den Insolvenzverwalter fragen. Hafid, die ja auch bei Schalke auf dem Ärmel sind, ja, sozusagen das Katar von Schalke.
Schalke hat schon einige Katars, muss man dazu sagen. Da sind schon einige durch.
Ne? Ja, ich würde sagen, erst hatten sie das russische Katar und jetzt sozusagen haben sie Katar auch auf dem Ärmel gehabt in Form von Hafid, ja. Ich glaube, zum Schluss muss man jetzt fair sein. Ich glaube, Rot-Weiß Essen hat einen Trikotsponsor gesucht. Nach meinem Verständnis hat Hafid 500.000 Euro im Jahr gezahlt für ein Trikot in der 3. Liga. Das ist meines Erachtens eher Überpreis. Das hätten wir jetzt nicht gezahlt. Und der Verein hat sich gedacht, super, da zahlt jemand 500.000 Euro. Und hat sich wahrscheinlich nur in einem gewissen Rahmen damit beschäftigt, wie nachhaltig die 500.000 Euro sind.
Sag mal, wo liegt man in Größenordnung, wenn man so ein Stadion haben will, in der 3. Liga ein Stadion haben? Was muss man da so raustun?
Man liegt meistens irgendwie mit dem Stadionnamen unter dem Trikot.
Unter dem Trikot? Ach wirklich? Das Trikot ist wertvoller als das Stadion? Hätte ich jetzt andersrum gedacht.
Nee, zum Beispiel hier auch jetzt irgendwie, die Freiburger haben ja auch ganz lustig, wir wollten bei Freiburg auch den Stadionnamen sponsern. Die haben eine neue Arena gebaut. Und das Lustige war, da wurde mir dann gesagt vom Vermarkter, man müsste sich da sozusagen vorstellen in Freiburg. Und dann würde man beurteilt, ob man ein guter Partner war oder wäre. Da habe ich gesagt, Mensch, boah, ich mache hier mal ein Angebot. Und wenn das Angebot per se irgendwie passt, Dann kommen wir auch nach Freiburg. Ja, und das Lustige ist, die Freiburger, die sich immer so als nachhaltig darstellen, sind dann genauso wie Rot-Weiß Essen der Gier erlegen und haben das Geld von Cazoo genommen. So, das ist die Firma, die noch nicht insolvent ist. Aber manche würden sagen, wenn man sich anguckt, wie hoch der Burn ist und der Cash auf dem Konto.
Was macht Cazoo?
Cazoo ist eine, letztendlich das, was hier meine Lieblingsfirma Auto 1 mit der neuen Marke versucht, die ja bei Hertha auf dem Trikot sind. Also sprich, Gebrauchtwagen online zu verkaufen. Das macht Cazoo primär in Großbritannien. Das ist der Heimatmarkt. Und die haben dann gesagt, sie expandieren auch nach Europa und haben in Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland sponsern die jeweils als Trikotsponsor einen Erstligaverein. Um das als Expansion. Jetzt haben die aber vor 2-3 Monaten bekannt gegeben, dass sie, weil es halt sehr viel Cashflow kostet, dass sie halt sich wieder auf den Heimatmarkt zurückziehen. Aber die Verträge mit Freiburg und Olympique Marseille und Co. laufen alle über die Mutter. Das heißt, die bewerben aktuell auf dem Trikot in Freiburg einen Dienst, der in Deutschland eingestellt ist. So. Und die spannende Frage ist es halt, ja, der Aktienkurs dieser Firma ist halt sehr, sehr weit gefallen. Und so ein bisschen die Frage, können die noch eine Kapitalerhöhung durchführen? Und die brauchen eine Kapitalerhöhung, um eigentlich ihre Verpflichtungen zu erfüllen, wenn sich jetzt sozusagen der Cashburn nicht kurzfristig ändert. Und ich musste da sehr schmunzeln, weil mir halt von dem Vermarkter immer gesagt wurde, bei Freiburg, geht darum, ganz langfristige Sponsorschaften zu machen. Und dann kommt einer vorbei und sagt, ich zahle 6 Millionen fürs Trikot. Und dann sagen die, oh ja, bei 6 Millionen ist uns die Nachhaltigkeit auch nicht so wichtig. Immer eine Frage des Preises.
Lass mal vom Entertainment-Geschäft Fußball, wir kommen da später nochmal drauf zurück, auf das Entertainment-Geschäft TV zu sprechen kommen. Du warst da jetzt ja in der Sendung, du machst da aber relativ wenig, aber du beobachtest ja die TV-Welt so ein bisschen. Aber die hat ganz schön Probleme. Wir sehen überall CEO-Wechsel bei RTL, bei ProSieben, bei Disney gerade ganz spektakulär. Der alte CEO wird zurückgeholt. Was tut sich da gerade im Bewegtbildbereich?
Ich glaube, du bist ja mit dem ehemaligen RTL-Deutschland-Chef gut befreundet gewesen, dem Stefan Schäfer.
Noch befreundet,
bist du mit dem noch befreundet? Sorry. Ich glaube, zum Schluss, das, was ich immer gesagt habe, das passiert ist in einer Krise oder zumindest in einer vermeintlichen Krise sehr offensichtlich. Das lineare Fernsehen verliert kontinuierlich Zuschauer. Wenn ich jetzt mal hier eine Umfrage machen würde, wahrscheinlich ja, relativ junges Publikum, technologieaffin, die meisten wahrscheinlich Streaming nutzen. Netflix, Amazon Prime, The Zone, Apple TV, ja, vielleicht Wow, wie auch immer. Das heißt, du verlierst halt Zuschauer. Das heißt, der Zuschauerschwund, absolut gesehen, der ist halt kontinuierlich. Und dann haben die halt die letzten Jahre immer noch geschafft, über einen TKP, der gestiegen ist, das zu kompensieren. Ist auch ganz lustig, die definieren sich ja alle über Marktanteile. Ja, aber letztendlich wird der Kuchen immer kleiner. Ja, das ist
also ein bisschen sinnlos.
Ja. Bisschen sinnlos.
Falsche KPI.
Das ist so ein KPI nach dem Motto hier, so RTL, wir haben immer noch 27% Marktanteil, der Kuchen ist halb so groß. Solange ich den TKP verdoppeln kann, spielt es keine Rolle. Aber die Problematik ist, und das ist immer so eine einfache Rechnung, wenn die Einschaltquote oder die Zuschauerzahl um 10% fällt und dann kannst du um 10% den TKP anpassen. Und 1,1 mal 0,9 ist immer noch 0,99. Aber wenn die Zuschauerzahl um 50% fällt und du passt den TKP um 50% an, dann ist es 1,5 mal 0,5, dann bist du nur noch bei 0,75. Irgendwann wird es sehr schwierig, den Schwund der Zuschauer
über höhere Preise
zu kompensieren. Ja, plus, irgendwann fällt es auch dem dümmsten Werbetreibenden ein, dass irgendwie beim linearen Fernsehen ja wirklich nur noch 60-Jährige plus gucken.
Also was tun?
Was tun? Wenn ich da jetzt der Verantwortliche wäre, ich glaube, im Jahre 2022 habe ich nicht mehr viele Optionen. Ja, weil die Streaming-Anbieter sind ja da. Und die jetzt anzugreifen, ist fast unmöglich. Ich glaube, ich muss akzeptieren, A, dass mein Business letztendlich nicht mehr wachsen wird. Das heißt, ich muss mein Business auf Cash-Out stellen. Also in der Sekunde, wo ich weiß, mein Business wächst nicht mehr, muss ich dann noch, ja, wir haben hier in Essen Funke Medien. Ja, die haben, glaube ich, für eine Milliarde die Springer Medien gekauft. Also Hamburger Abendblatt und TV-Zeitschriften. Das sind ja alles letztendlich Geschäfte, die in der Form in 10 Jahren nicht mehr so existent sein werden. Ja, was machen die? Die quetschen das halt wie eine Zitrone aus. Und ich glaube, dass so ein Pro7-Sat.1 oder ein RTL ähnlich über das Bestandsgeschäft nachdenken muss. Es ist eine Zitrone, die jetzt ausgequetscht werden muss. Ja, es gibt immer noch Rechte, Live-Rechte im Sport, wo du halt noch in Konkurrenz machen kannst, also wo du sagst, hier, das ist werbefinanziert und ist was, was nochmal auch gewisse Shows, wie vielleicht Dschungelcamp und Co., aber Serien, Filme, ja, dafür braucht es ja nicht mehr RTL, Sat.1 oder Pro7.
Okay, also das heißt, da gibt es doch gar nicht, sollte man gar nicht die Ambition haben, was Neues zu bauen oder irgendwie Strategie oder Innovation zu machen. Da gibt es einfach eine Ansage, Geld abliefern und dann, solange es gut geht, dann irgendwann die Reste verkaufen.
Ja, muss man, klar, wenn man nochmal irgendwie sagt, hier, ich habe eine Show à la irgendwie Wer wird Millionär oder irgendwie Dschungelcamp, die ich kosteneffizient produzieren kann, die aber nochmal eine hohe Reichweite generiert durch Innovation und sowas, klar, sowas kann ich machen. Aber jetzt zu sagen, ich trete jetzt noch irgendwie an gegen einen Netflix, das halte ich halt für sehr schwierig. Oder ich glaube jetzt noch, dass ich auf viele Sportrechte bieten kann, wenn es halt andere Leute gibt, die da irgendwie noch ein Pay-TV drauflegen. Und dann ist es nicht ganz so einfach, das in Deutschland als Free-TV gegenzufinanzieren.
Wir haben es ja bei Joyn auch gesehen, also die Streaming-Plattform von ProSieben wurde dann ja auf gratis gestellt gegen Werbevermarktung. Das ist dann schon am Ende einfacher, als Abos zu verkaufen gegen die Großen. Ne?
Ja, ist ja auch, keine Ahnung, Joyn, das war, glaube ich, das haben sie mit Discovery zusammen gemacht. So ein bisschen die Frage, was hatten die jetzt für Inhalte, die halt nochmal einen Konsumenten überzeugen, das 7., 8., 9. Abo abzuschließen. Die waren meines Erachtens relativ spät dran mit nicht einzigartigem Content und dann musst du deine Strategie ändern, ja, weil wie willst du dich in einem, du kannst aktuell nicht erwarten, dass der Konsument gerade jetzt im Rahmen dieser Krise das 7., 8. Abo abschließt. Und dann finde ich es eigentlich ganz clever zu sagen, okay, die Schlacht gewinnen wir eh nicht. Also sagen wir halt, bevor wir 1 Million Abonnenten haben, die 5 Euro zahlen, das ist für ein Startup grandios, aber 1 Million Abonnenten, die 5 Euro im Monat zahlen, sind 60 Millionen brutto im Jahr. Das ist natürlich für einen Pro7 Sat.1 nicht relevant. Und dann zu sagen, wir machen das werbefinanziert, fand ich zumindest einen cleveren Ansatz.
Kommen wir mal zu einem Thema, das mit Markenaufbau zu tun hat. Und das ich ja schon hier eingangs angekündigt habe als unser Kernthema heute. Es geht um Marketing. Und über Jahre wurden Marken auch mit Fernsehwerbung aufgebaut. Am Ende. Da wurde halt geworben, da war das ganze Land, alle Generationen haben irgendwie im Fernsehen zugeschaut und da sind starke Marken entstanden. Und eine starke Marke ist ja ein Grund, aus dem eine Firma irgendwie Überrenditen erzielen kann. Und ich will eigentlich mal verstehen, du bist der Investor und guckst dir Sachen an. Wie entsteht eigentlich generell, was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten, generell erstmal Überrenditen zu erzielen? Wo kommt eine Überrendite her? Also wie kann man noch mehr Geld verdienen? Oder wie kann man überhaupt mehr als die 2-3%, die vielleicht ein Händler hat? Oder diese besonders tollen Firmen, die wir schauen, die haben ja alle richtig gute Margen. Wie entsteht eine gute Marge?
Na, das kann natürlich irgendwie, jetzt im Fall RTL war ja mega lang oder ist immer noch die Cashcow vom Bertelsmann-Konzern. Wieso? Weil man halt sozusagen dieses Recht bekommen hat, einen Privatsender aufmachen zu können. Ne? Als es noch nur ARD, ZDF und die Dritten gab, WDR hier in Nordrhein-Westfalen. Und wenn man dann halt der 4. oder 5. Sender war, hat man natürlich schon fast automatisch sozusagen Reichweite gehabt.
Also ein Recht.
Gibt ein Recht, ja. Oder keine Ahnung, ja. Wenn man halt irgendwie der Müller Verlag in Bayern ist und hat eine gewisse politische Nähe und dann bekommt man halt, als die Radiosender privatisiert werden, bekommt man halt davon einen guten Anteil ab. So, das ist ein Recht. Ja, das kann genauso gut sein, wenn man halt im Endeffekt, wovon wir profitieren, halt wir sind ein Maschinensucher, ist ein Marktplatz, da gibt es irgendwie Angebot und Nachfrage und das führt zu Netzwerkeffekten und die Netzwerkeffekte stellen wiederum eine Markteintrittsbarriere dar. Ja, das ist ja der Grund, warum letztendlich, ja, gibt als Nummer 1 Mobile, gibt dahinter noch einen Autoscout, gibt einen Immo-Scout, dahinter gibt es noch Immonet und Immowelt, warum halt in manchen Segmenten es nur noch 1 oder 2 Anbieter gibt und die dann halt eine sehr große Rendite abgreifen, ja, also diese Netzwerkeffekte. Ja, dann gibt es natürlich teilweise IP-Rechte, also Intellectual Property, ja, wo du halt dann im Endeffekt einen riesen Vorteil hast, weil du hast das Patent darauf und kannst dann damit, ja, jede Pharmafirma, für die das Geld letztendlich damit, den sie was selbst erforschen, das patentieren lassen und dann das Patent über Jahrzehnte sozusagen sehr gut nutzen können, um sich zu refinanzieren.
Also wir halten fest, Rechte, Patente, eine andere Form von Recht wahrscheinlich auch, dann Netzwerkeffekte, Skalen hättest du vielleicht noch?
Skaleneffekte, absolut, wenn man einmal auf einer gewissen Größe ist, dann, wenn wir über Software reden, also über Software as a Service, ja, also wenn du jetzt einmal Salesforce eingebunden hast, sind halt die Wechselkosten danach sehr hoch und das weiß halt ein Salesforce und kann dann jedes Jahr die Gebühren immer so ein Stückchen anziehen. Ich glaube, dein Sponsor Adobe macht das ähnlich, oder?
Kann mir kaum vorstellen, aber also wir haben jetzt, es gibt ein paar theoretische oder ganz greifbare Gründe, warum manche Firmen Überrenditen erzielen. Trotzdem ist mir in den letzten Wochen auch bei Podcastgesprächen mit anderen Gästen nochmal aufgefallen, ganz krasse Überrenditen entstehen auch über Marken.
Ja, absolut, ja. Und ich sage immer, ich habe ja zu dir scherzhaft gesagt, hätte ich jetzt Ahnung von Mode und Musik, ja, dann wäre ich gern so ein Fashion-Entrepreneur, weil das T-Shirt, was bei Kick irgendwie 3 Euro kostet, das gleiche T-Shirt mit einer hippen Marke drauf kostet 90, oder?
Ja, das ist eigentlich das Krasse. Ne? Wie schafft man es oder wie man es schafft, so Marken aufzuladen? Da gibt es ja das Beispiel von Philipp Plein, der das auch schafft, 40-50% Rendite zu haben. Weil es ist ja nicht normal. Also der normale Händler oder Unternehmer, der hat irgendwie eine Marge von ein paar Prozent. Und dann auf einmal gibt es halt Firmen, die haben so viel. Und das, lass uns mal überlegen, wo das herkommt. Also wie baut man so Marken auf? Was wäre das der Traum von uns allen, irgendeine Marke zu haben, die so viel wert ist wie Philipp Plein oder wie Uncle Sam oder wie selbst bei dem Herrn Grupp, bei dem ich war, diese Trigema-Marke. Auch damit verdient er halt sehr, sehr hohe Margen.
Klar, da kostet das 3-Euro-T-Shirt 20 Euro. Ja, und die 17 Euro additiv sind seine Marge.
Und wie entstehen so Marken? Also was hast du beobachtet, wie man das macht? Also was sind die Wege, so eine Marke zu bauen?
Ich glaube, ich lese ja täglich OMR Daily. Aber ich glaube, du bist ja eher der Experte. Also ich mache in Gebrauchmaschinen.
Ja, was macht Marken aus? Also interessant ist natürlich, was es für Zeitfenster gibt, eine Marke aufzubauen. Es ist ja immer so, wenn eine Plattform gerade entsteht, dann kann man häufig, bevor alle anderen das verstanden haben, dass diese Plattform gerade heiß ist, da sehr, sehr schnell zumindest sehr viel Aufmerksamkeit und Bekanntheit bekommen. Das ist so das Beispiel von Zalando. Ich glaube, wir sind uns einig, ohne Google in der damaligen Phase würde es kein Zalando geben, weil das einfach denen den Weg geebnet hat, sehr effizient Kunden anzusprechen. Obwohl es keine Marke ist, es ist auch ein Händler. Aber nehmen wir das Beispiel, ich habe jetzt demnächst ein Gespräch mit dem Gründer von More Nutrition oder ESN. Die machen Nahrungsergänzungsmittel. Auch da Margen von wahrscheinlich 40-50%. Oder genau, du hast gerade in der Hand, die Damen. Erzähl mal die Story dazu.
Hier, das nennt sich Beers with Benefits.
Gummibärchen.
Das sind Gummibärchen, ja. Und Philipp, wenn du jetzt einmal reinfassen würdest und nimmst mit deiner Hand die Hälfte und stopfst sie dir in den Mund, was wird das kosten?
12,50 Euro.
12,50 Euro. Die gesamte Packung kostet 25 Euro. 25 Euro, ja.
Aber es sind auch besondere Inhaltsstoffe in den Gummibärchen.
Ja.
Das ist also die Damen waren am Sonntag im Podcast, auch da war ich baff. Zwei junge Damen, wirklich Wahnsinnsgeschichte, haben diese Firma gebaut. Und am Ende ist es ein Glas mit Gummibärchen mit jetzt Nahrungsergänzungsmitteln da drin.
Das ist ja nicht mal Glas, ist sogar günstiger. Fass mal an.
Das ist stimmt, es ist kein Glas. Und da sind dann so Substanzen drin, dass man besser einschlafen kann, dass man sich fitter fühlt und Aktivität.
Also wahrscheinlich irgendwie Cost of Goods Sold statt 50 Cent 1 Euro, Verkaufspreis 25 Euro. Der Unterschied ist Marketing.
Ja, und die haben das, glaube ich, gemacht über Influencer, über Instagram, über ihre eigene Person, zum Teil über den Handel, auch über das Produkt. Man muss ja auch sagen, einen gewissen Marketing-Effekt haben ja auch tolle Produkte. Also wir sind uns eigentlich ein Porsche, die haben jetzt ihre Marke nicht gebaut über Werbung, sondern einfach über ein geiles Produkt. Oder bei Apple ist ein bisschen an der Grenze. Ne?
Ja, wobei ich schon sagen würde, auch bei Apple, ne? Also das iPhone, davor gab es ja nur Nokia. Ja? Die hatten, glaube ich, irgendwie einen Weltmarktanteil von fast 50%. Und dann kam dieses iPhone raus und hat ja nicht nur Apple sozusagen neu erfunden, sondern hat natürlich auch die ganze Kategorie neu erfunden. Ja, also schon eine riesige Produktinnovation. Und
trotzdem glaube ich, bei Apple ist es vielleicht so, dass man da sieht, welche Rolle nicht jetzt unbedingt die Marketingplattform spielt, wie jetzt irgendwie früh bei Instagram, früh bei Google oder früh bei TikTok zu sein, sondern da spürt man, welche Rolle der Distributionskanal spielt. Diese Apple Stores, ne, die meisten werden ja schon in einem gewesen sein, das ist ja so, da denkt man, da kann man jetzt auch übernachten oder will man jetzt auch im Zweifel einziehen, wenn es drauf ankommt. Apple wird ja ganz stark über diese Innovation, über diese Idee, man hat so einen Distributionskanal, so perfekt ist nämlich diese Läden in den besten Lagen der Welt.
Ja, ich glaube, das gilt ja jetzt für viele Marken, die entdeckt haben, dass wenn die Reichweite da ist, der Kundenwert da ist, dass es sich dann halt lohnt, die Distribution teilweise auch im Retail-Bereich zu kontrollieren. Ja, ich glaube, Oliver Samba, dem ist ja mal nachgesagt worden, er wolle der reichste Mann von Europa werden. Und ich glaube, das kriegt er jetzt nicht mehr hin zu seiner Lebenszeit, weil der Louis Vuitton-Kollege,
der Bernard Arnault,
ja, der ist jetzt so weit vorne, dass der Oliver Samba, glaube ich, keine Chance mehr hat.
Ach, der sitzt natürlich auf den tollsten Marken der Welt.
Ja, absolut. Und glaube ich, Louis Vuitton kannst du ja nur kaufen in den Läden oder online. Und sonst nirgendwo nach meinem Verständnis.
Also eigentlich ist Louis Vuitton ein Direct-to-Consumer-Play.
Ja, mit voller Preiskontrolle, kein Discounting. Ja, wenn man alle Kanäle kontrolliert, dann hat man auch eine 100%ige Preiskontrolle. Und ja, das ist ja da auch das Gleiche. Ich glaube, wenn du jetzt so eine, glaube ich, Hermes ist sogar noch teurer, wenn du die Taschen anguckst, und das ist ja das Gleiche, ja. Ob jetzt die Produktionskosten so einer Tasche irgendwie 250 Euro sind oder 500 Euro, wenn die Tasche irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro kostet, dann stimmt die Marge.
Aber was kann man jetzt hier allen Zuhörern im Marketing-Club oder den Clubs, die ja vielleicht noch zuhören, empfehlen? Wie kriegt man so eine Marke hin? Also ich meine, ich habe jetzt ja schon so ein bisschen versucht, darüber nachzudenken, früh auf einem Kanal zu sein, wenn irgendwo Aufmerksamkeit entsteht. Dann über natürlich ein tolles Produkt. Über den Distributionskanal im Falle von Apple oder auch bei dem Herrn Grupp ist mir das aufgefallen. Der hat mir erzählt, als sein klassischer Distributionskanal, nämlich die ganzen Kaufhäuser, hier in Essen gab es ja auch mal Karstadt, als die alle sozusagen den Betrieb eingestellt haben, mehr oder weniger, da hat er das früher erkannt und entschieden, ich mache auch selber Läden auf. Und dann hat er in allen möglichen Küstenbadeorten in Deutschland Trigema-Läden aufgemacht und das hat ihn gerettet. Und das hat ihn zu einem, am Ende sogar einem besseren Unternehmen gemacht, weil er seinen eigenen Distributionskanal erschaffen hat. Fällt dir noch was anderes ein? Also Distributionskanäle, Marketingplattformen, Produkte natürlich. Was gibt's noch?
Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die dafür ein Gefühl haben. Ja, hier gab es in Essen, ich weiß es gar nicht, Nakitano, der Kollege, der dann ja auch RWE so ein bisschen übernommen hat. Und das war jetzt nicht meins mit diesem sozusagen, mit diesem Betitelung dieser einzelnen Modestücke. Aber der hat es ja auch geschafft, sozusagen in so einer gewissen Nische eine unglaublich erfolgreich zu sein. Und dieses Gefühl, ja, für eine gewisse Zielgruppe oder vielleicht auch die Möglichkeit oder die Fähigkeit zu haben, so eine Community aufzubauen, das ist ja auch eine Kunst, ja. Auch in Philipp Plein, ja. Ich habe da den Podcast mit Philipp Plein und dir sehr, sehr gerne gehört. Und wenn man da sich die Online-Shops anguckt, würde ich sagen, ich finde, da kriegt da irgendwie Augenkrebs, wenn ich da drauf gucken muss. Aber der Mann ist damit extremst erfolgreich. Ja, das zeigt ja, dass der für ein Segment, ja, die kaufen, da kostet ein T-Shirt irgendwie nicht 90 Euro, sondern eher 290 Euro.
Das ist wieder mal ein anderer Weg.
Und das weiße T-Shirt von Kick ist noch schöner als das von Philipp Klein.
Jedenfalls, das ist noch ein weiterer Weg, um das mal weiter zu strukturieren, eine Personenmarke zu bauen. Das ist ja irgendwie gerade im Fashion-Bereich ohnehin irgendwie so der Klassiker. Dolce und Gabbana und Hugo Boss und da gibt es ja Armani und Joop. Scheinbar ist der Trick im Fashion-Bereich, Personenmarken zu bauen.
Ja, der Kollege Ford hat ja gerade seine Firma verkauft.
Genau, Tom Ford.
Korrekt, für mehrere Milliarden.
Genau, für mehrere Milliarden verkauft.
Das ist de facto ist es ja noch nicht mal ganz spannend. Der Mann ist noch nicht mal richtig eine Modemarke. Der Mann ist sozusagen ein IP-Recht. Denn Tom Ford, da gibt es eine Lizenz für Parfums. Es gibt eine Lizenz für Sonnenbrillen. Der hat einfach nur Lizenzen vergeben und sozusagen diese Lizenzen stellen halt einen Cashflow dar und der Cashflow ist halt im Milliardenbereich bewertet worden. Und der hat es ja letztendlich, der war ja vorher de facto angestellter Chefdesigner, ich glaube von Gucci, wenn ich mich richtig erinnere. Und der hat es halt geschafft, mit seiner Personenmarke ein Billion-Dollar-Business für sich selbst sozusagen zu generieren.
Ich würde sagen, der hat wahrscheinlich in seiner Makrosicht auf die Dinge auch einfach das Glück, dass wir vielleicht aktuell so einen Trend haben, den ich ganz spannend finde, deine Meinung mal dazu zu hören oder ob die These von mir stimmt. Und alle sagen ja immer, es gäbe so eine Erosion der Mittelklasse. Also die Mittelklasse würde verschwinden und es gäbe nur noch dann halt die ganz Reichen und die eher sozial Schwächeren. So, und manchmal denke ich, das ist eigentlich nur psychologisch so, dass halt Leute aus der Mittelklasse ganz häufig sagen, ich gehe halt problemlos zum Aldi oder mache halt problemlos günstigere Sachen an bestimmten Stellen und dann mit dem Geld, was da gespart wird, dann ganz teure Sachen kaufen, nämlich all diese Luxusmarken, von denen wir gerade sprachen. Dass halt einfach gar nicht so sehr die Mittelklasse verschwindet, sondern einfach nur das Verhalten und die psychologische Vorgehensweise in der Mittelklasse sich verändert und dass da viele Menschen bereit sind, einfach Schnäppchen zu machen oder günstiger zu kaufen, was sie früher nicht getan hätten und gleichzeitig aber auch Bock haben, dann richtig teuer zu kaufen, auf irgendwelche großen Marken zu gehen oder ganz besondere Luxuserlebnisse zu haben.
Ja, ich glaube, dass die Normen aufbrechen, das zeigt sich ja, glaube ich, an diversen Themen. Ich glaube, das ist dann eine Norm, die da aufgebrochen wird, dass man sagt, ich bin nicht mehr einem Segment zuzuordnen, sondern sozusagen, und parallel natürlich auch, glaube ich, dass Social Media natürlich auch dazu führt, dass solche Marken dann teilweise noch begehrenswerter werden, wenn man halt auf Instagram seinen Lieblingsstars, Fußballern und Co. folgt und die laufen dann halt mit diesen Marken rum, dass man sagt, ich möchte auch mal so eine Marke haben, um dann vermeintlich solchen Stars näher zu sein. Ich persönlich denke mir immer, ja, so ein weißes T-Shirt, ja, ist ja ein weißes T-Shirt.
Aber vielleicht auch das eine spannende Frage ist, ist nicht einfach die Chance der digitalen Zeit, noch mehr Kontaktpunkte zu haben? Wir haben jetzt ja gerade schon über Autobahnschilder gesprochen und die Kontaktpunkte. Vielleicht auch jetzt dank Social Media einfach noch mehr Kontaktpunkte führen halt zu noch mehr Relevanz von Marken. Könnte sein, weiß ich nicht. Jedenfalls ist jetzt mein nächstes Ziel im Gespräch, Sven ein bisschen auf Temperatur zu bringen. Und da weiß ich, es gibt eine Thematik, die ich ansteuern kann, zielsicher, und dann gibt es irgendwie einen Impuls. Das hat auch was mit vielleicht veränderten Normen zu tun. Das Thema ist LinkedIn. Das ist ja das einzige Netzwerk, auf dem du aktiv bist. Also wer Lust hat, Sven zu folgen oder zu adden, bei LinkedIn geht das, nirgendwo anders. Aber trotzdem bist du nicht ganz so happy mit der Plattform.
Ja, ich finde, da hat sich so eine Wokeness-Blase gebildet. Bösartig gesprochen, da sind die Väter in Elternzeit, die auch schon vor ihrer Elternzeit nur 3 Tage die Woche gearbeitet haben. Und die regen sich darüber auf, dass die Schule einen Tag geschlossen ist. Und das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Also ich als Typ in Elternzeit, der vorher Teilzeit gearbeitet habe, rege mich auf, dass aufgrund von einer Grippewelle die Grundschule meines Sohnes einen Tag geschlossen ist. Das finde ich immer krass, wenn dann auf LinkedIn sozusagen selbst irgendwie gesagt wird, ich mache jetzt hier gerade irgendwie Workation auf Ibiza. Und parallel rege ich mich dann darüber auf, dass der Handwerker am Freitagmorgen unpünktlich kommt. Das finde ich persönlich nicht konsistent in der Argumentation. Ja? Und generell weißt du ja auch, es gibt ja jetzt dieses Thema von dem Stepstone-Kollegen, diese Arbeiterlosigkeit. Ja? Ich finde ja auch persönlich aktuell, dass die Diskussion um das Bürgergeld finde ich persönlich schrecklich, weil es eine komplett falsche Diskussion ist. Wir haben in diversen Branchen fehlen uns im Endeffekt Arbeitnehmer. Und wir haben in Deutschland eine natürliche Rate der Arbeitslosigkeit von ungefähr 6%, 5-6%. In anderen Ländern beträgt die 2-3%, in Japan, in den USA. Anders ausgedrückt, in Deutschland sind so ungefähr 1 Million Leute mehr arbeitslos, als eigentlich der Fall wäre, hätten wir die richtigen Anreizsysteme, flexiblere Strukturen. Und jetzt führen wir in Deutschland eine Bürgergelddiskussion zu einem Zeitpunkt, wo wir in vielen Bereichen uns Mitarbeiter fehlen. Zum Zeitpunkt, wo vorhergesagt wird, dass wir in den nächsten Jahren bis zu 500.000 Arbeitnehmer pro Jahr verlieren durch die Alterung der Bevölkerung. Und dann bauen wir ein Anreizsystem, was es teilweise noch mehr Leuten einfacher macht, aus der Arbeitswelt auszuscheiden. Und das halte ich für total problematisch, weil wir uns eher fragen müssen, wie wir wieder mehr Leute in die Arbeitswelt hineinbekommen. Und dann die Diskussion auf LinkedIn, im Endeffekt 4-Tage-Woche, 3-Tage-Woche, 20-Stunden-Woche und dann irgendwie Tim Ferriss-mäßig 4 Stunden pro Woche. Da frage ich mich dann weiterhin, wo soll die Wertschöpfung in Zukunft in Deutschland herkommen? Ja, also wie gesagt, wir haben keine Rohstoffe, wir sind nicht bereit, die Rohstoffe, die wir haben, zu heben. Der Euro ist jetzt ungefähr 15% schwächer als der Dollar, verglichen mit vor einem Jahr. Das heißt, die Rohstoffe, die wir kaufen müssen, sind für uns teurer, weil meistens sozusagen die Rohstoffmärkte in Dollar gehandelt werden. Und das heißt, wir haben als Gesellschaft nur eine Chance, unseren Lebensstandard zu bewahren, ja, wenn wir letztendlich sagen, aha, ja, wir müssen weiterhin in der Bildung vorne sein, also Humankapital schaffen, Auch da bin ich sehr skeptisch, ob uns das in den letzten 10, 20 Jahren wirklich gelungen ist, da die notwendigen Strukturen zu bauen. Und dann gibt es ja immer zwei Faktoren. Das eine ist sozusagen, wie produktiv bin ich pro Stunde und wie viele Stunden arbeite ich? Ja, und Rohstoffe, wie gesagt, müssen wir importieren. Wie produktiv wir sind. Die Produktivität in Deutschland ist jetzt nicht so stark gestiegen, wie man das hätte eigentlich mit dem technischen Rückenwind hätte erwarten können. Und parallel wollen wir alle weniger arbeiten. Und dann soll die Gesellschaft dazu noch eine alternde Gesellschaft finanzieren. Das heißt, der eine Arbeitnehmer muss dann halt mehr Leute in Rente finanzieren. Also sind ja weiterhin in einem Umlagemodell. Und das ist für mich.
Und LinkedIn macht alles noch schlimmer, weil die Leute dann auf LinkedIn abhängen, statt zu arbeiten.
Ja, also ich finde das, wie ich ja gesagt habe, ich finde das total krass. Da diskutieren ja Leute im Endeffekt irgendwelche Szenarien, die verteilen Geld, um was es in 20 Jahren nicht mehr gibt. Und das ist alles so ein bisschen hier in Deutschland wie der Stühlerücken auf der Titanic. Da ist der Eisberg und wir machen uns Gedanken, ob das Kissen auf dem Stuhl bequem ist.
Das Gefährliche an den Thesen von Sven ist, dass sie doch recht häufig zutreffen. ich glaube, es gibt ganz wenige Beispiele, über die wir gesprochen haben, die nicht dann irgendwie so gekommen sind. Also ich glaube, HelloFresh war mal eine Firma, da warst du skeptisch. Die haben am Ende doch irgendwie ein sehr, sehr erfolgreiches Business gebaut, noch nachhaltig.
Absolut.
Da lag ich falsch. Ansonsten fällt es mir schwer, deine Bundesliga-Einschätzung, da kommen wir gleich nochmal drauf zu, die scheint auch sich zu bewahrheiten. Und vor allen Dingen eine Einschätzung, die mich immer sehr amüsiert hat und die du auch getroffen hast, als wirklich ganz viele es anders sahen, ist die zum Thema Krypto. Also Kryptowährung, das wissen alle, die sich die digitale Welt so ein bisschen angucken gerade, da ist sozusagen richtig Untergangsstimmung, nur Fraud und Betrug, wo man nur hinschaut. Alle Währungen abseits von vielleicht Bitcoin kaputt oder wertlos. Hast du scheinbar recht gehabt, das war dir klar.
Ich habe ja immer gesagt, die erste Frage ist ja immer, ja, es gab ja diese, schon ein bisschen vor Krypto, diese Welle mit diesen Token-Offerings. Dann gab es die Coin-Offerings. Und ich habe mich immer gefragt, was ist der intrinsische Wert? Ja, du hast einen Firmenanteil, dann hast du einen Teil der zukünftigen Cashflows an der Firma. Ja, oder du hast eine Immobilie, dann hast du irgendwie Mieteinnahmen daran. Aber was war der Wert dieser Tokens? Der war immer nur so viel wert, wie der andere es gerade geglaubt hat. Und das war die heiße Kartoffel, die immer weitergereicht worden ist. Und vor allem war es halt nicht reguliert. Das ist natürlich auch sehr einfach. Wir waren ja, glaube ich, Anfang des Jahres waren beim Super Bowl in L.A. Und da hast du mir irgendwie erzählt, dass du irgendjemanden getroffen hast, der auf seiner Apple-Uhr diesen Bored Ape hatte. Und das ist angeblich da sozusagen nicht der Porsche, nicht der Bentley, sondern um im Club irgendwie auf dicke Eier machen zu können, hast du irgendwie deinen echten Bored Ape auf deiner Apple Watch gehabt. Und da war immer die Frage, wie kommen eigentlich diese Preise zustande?
Auch da wieder diese riesigen Renditen. Ne?
Diese riesigen Renditen. Und immer in unregulierten Märkten. Ja, wir können uns de facto das OMR-NFT fünfmal hin und her verkaufen. Ja, du sagst 10, ich sag 20 und irgendwann ist das OMR-NFT 100 wert. Und scheinbar gibt es dafür einen Marktpreis. Aber da es ja nie jemanden gab, der kontrolliert hat, Frontrunning und Insider-Trading, das war ja der Wilde Westen oder ist der Wilde Westen. Da war mir immer klar, dass das keine Marktpreise sind, sondern da werden halt Sachen hochgehypt und irgendwann sozusagen hat dann irgendjemand außerdem wirklich den Preis dafür gezahlt. Ja, ich glaube, diese Bored Apes sind auch nicht mehr das wert, was sie noch vom halben Jahr wert waren. Und dann das letzte Argument war ja immer so ein bisschen das ist dezentral, nicht reguliert und das als Vorteil. Ich habe den Leuten immer erklärt, bei Maschinensucher geben wir unglaublich viel Geld aus dafür, falsche oder, sage ich mal, betrügerische Anbieter von der Plattform runterzuholen oder erst gar nicht draufkommen zu lassen. Weil zum Schluss brauche ich eine Plattform, wo Vertrauen herrscht, dass die Angebote seriös sind. Und dann habe ich mich immer gefragt, wir bauen jetzt einen dezentralen Marktplatz. Dann habe ich immer zu den Leuten gesagt, so ein dezentraler Marktplatz, wie soll der funktionieren? Es braucht auf Marktplätzen einen Polizisten, der aufpasst, dass da kein Schindluder getrieben wird. Und ob das dann irgendwie mit Smart Contracts, wie das funktionieren soll, konnte mir keiner erklären. Ja, und da muss ich natürlich jetzt bei dem FTX-Desaster halt laut lachen, weil das ist ja total geil, ja. Jetzt heulen sie alle rum, ja. Die ganzen Krypto-Jünger, die haben halt irgendwie einen Typen, der auf den Bahamas sitzt, ja. Ja, irgendwie, der hat de facto 10 Milliarden ja, hat der einfach mal irgendwie verschwinden lassen.
Und also das Geld da erstmal dahin zu überweisen, sagst du, ist schon verrückt eigentlich. Aber er hat eine starke Marke aufgebaut.
Er hat eine starke Marke aufgebaut. Aber die Frage ist ja immer, warum sitzt er auf den Bahamas? Ja, die nächste Frage ist, wer reguliert den eigentlich? Es ist ja genau so, denn da, ja, aber solche Geschäfte, da brauchen halt Kleinanlegerschutz. Sonst kannst du ja morgen hier, machst eine Bank auf und sagst 15% Zinsen. Ja? Und sammelst ganz viel, hunderte von Millionen ein und dann sagst du Danke und Tschüss. So. Ja? Bei FTX ist es halt noch umso erstaunlicher, weil der hatte ja eigentlich sozusagen eine Börse geschaffen und eine Börse, die funktioniert, ist ja wie so eine Gelddruckmaschine.
Ja? Das ist eigentlich generell das schwierigste Geschäftsmodell überhaupt. Eigentlich sind Marktplätze und Börsen sind ja Marktplätze.
Korrekt, aufzubauen. Und dann hat man eigentlich eine Börse, ist die Nummer 3 in seinem Segment in der Welt und ist dann so dumm und gierig, dass man sozusagen noch mehr Kohle nimmt und sich dann die 10 Milliarden von seinen Kunden nimmt. Der hätte einfach bis an sein Lebensende, ja, hätte er wahrscheinlich irgendwie mit seinem Harem auf den Bahamas leben können. Also Harem, es gibt eine Geschichte in der US-Presse, der sagt, dieser innere Zirkel von FTX, es müssen irgendwie so ein Dutzend plus Leute gewesen sein, wo es untereinander diverse Beziehungen gab, die sich auch immer gewechselt haben. Also daher diese Begrifflichkeit. Aber der war so gierig. Gier und Angst sind immer zu Fehlern. Das sind immer die beiden Motivationen, die da immer zu Problemen führen. Und in dem Fall halt Gier. Der dachte halt noch, er nimmt das Kundengeld und macht damit noch einen Hedgefonds auf Krypto. Also Wahnsinn. Der hätte irgendwie, eigentlich war alles gut.
Aber muss man wirklich sagen, das ist jetzt vom Kerngeschäftsmodell her war es super und hätte wahrscheinlich auch den Kryptowinter gut überlebt, weil es halt so stark war.
Klar. Also so eine Börse, die der mit 80 Leuten betrieben hat. Das ist ja der Wahnsinn. Wenn du dann machst du ja nur Marketing, dann steht die Plattform. Eigentlich ja, aber
alles war auch übrigens gekommen. Jemand, der im ganz großen Stil Sportrechte gekauft hat. Der war ja auch Sponsor von verschiedensten Stadien und Arenen. Der hat das gemacht.
Ja, korrekt.
Und nicht wegen der Autobahnschilder.
Die ehemalige American Airlines Arena in Miami hieß dann irgendwie FTX Arena, wo die Miami Heat spielen. Ja. Korrekt.
War, glaube ich, auch sogar auf dem Ärmel von so Schiedsrichteruniformen und so, das FTX drauf und so.
Ja, ich glaube, Major League Baseball.
Ja, genau. Ja. Also Markenaufbau über nicht Autobahnschilder, aber Sportrechte.
Also keine Sorge, bei uns gibt es keine Kundeneinlagen.
Eine andere These, um wieder den Bogen zum Sport nochmal zu schlagen, ist von dir, dass du ja immer gesagt hast, die Bundesliga, das wird schwierig. Die führende Plattform für Sport ist die Premier League. Und das sieht jetzt ja auch so aus. Ne? Also dass das da irgendwie die besten Spieler, die besten Trainer, alle spielen da, die weltweit höchsten Einschaltquote, das meiste Geld, hat sich in den letzten Jahren stark so entwickelt. Trotzdem bin ich jetzt ganz überrascht, oder hinterfrage jetzt mal, ob deine These noch stimmt, denn auf einmal wollen da alle verkaufen. Chelsea ist verkauft worden, Manchester United wird gerade zum Verkauf gestellt, Liverpool, all die großen Vereine sollen jetzt verkauft werden von ihren jeweiligen Besitzern und Investoren. Warum wollen die da weg?
Also hier, um mal kurz das Verhältnis zu machen, ich glaube Borussia Dortmund aktuell so eine Marktkapitalisierung von 400 Millionen und ich glaube die Eigentümer von Manchester United stellen sich eine Bewertung vor von 7 Milliarden Pfund, das wären über 8 Milliarden Euro. Also dann ist Manchester United ungefähr 20 mal so viel wert wie Borussia Dortmund. Ich glaube, das beantwortet zumindest die Frage, wie die EPL sich zur Bundesliga verhält. Und jetzt die Frage, warum wollen aktuell die Eigentümer von Liverpool und Manchester United verkaufen? Meine persönliche These ist, dass beide Vereine weiterhin vor Herausforderungen stehen. Dass der Umbruch bei beiden Vereinen weiter Geld kosten wird und damit halt negativen Cashflow generiert. Und dass die natürlich auch sehen, dass wenn dann, sage ich mal, die energiereichen Länder über Staatsfonds und ähnliche da in andere Vereine investieren, ja, das ist halt so ein bisschen so, ja, wenn jetzt auf einmal irgendwie Katar sagt, wir geben jetzt eine Milliarde aus, um das bessere OMR-Festival in Berlin zu bauen. In der Sekunde würdest du ja auch sagen, okay, dann verkaufe ich lieber für eine Milliarde. Und so ist es ja auch. Du hast in England immer diese vermeintlichen Top 6 gehabt. Jetzt hast du ja Newcastle mit saudi-arabischen Investoren. Und jetzt reden die dann in England schon von den Top 7. Und ich glaube einfach, dass die amerikanischen Eigentümer, die in den USA geschlossene Ligen gewohnt sind, die Salary Cap gewohnt sind, die positive Cashflows gewohnt sind, dass die halt sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wenn da aus dem Mittleren Osten die Leute sagen, egal was es kostet, ich kaufe mir Liverpool oder Manchester United, ist der richtige Zeitpunkt zu verkaufen, weil von irgendwie den 7 Milliarden Pfund kann man sich ja irgendwie ein NFL-Team und ein NBA-Team kaufen.
Eigentlich schon krass, ne, dass die Premier League dann mittlerweile wertvollere Produkte hat als die amerikanischen Sportligen.
Ja, wo man fair sein muss, in der Premier League mit einer riesigen Varianz. Also sprich, du kannst am unteren Ende Vereine kaufen für 200 Millionen und am oberen Ende kosten die dann halt irgendwie 7 Milliarden. Und in den USA ist jetzt bei den NBA-Vereinen oder den NFL-Vereinen ist es nicht Faktor 40, sondern eher dann Faktor 2. Der Unterschied zwischen einem Verein in einem großen Markt, wie jetzt irgendwie New York oder LA, versus einem Verein sozusagen in den sogenannten Flyover States.
Das heißt, du sagst am Ende, die ganzen Investoren in die Premier League Clubs, die haben alle Angst vor dem großen arabischen Wettbewerb oder dem Geld und dann auf einmal gibt es dann irgendwie nur noch 6 Champions League Plätze oder 5 gibt es, glaube ich, in England.
4.
Und wenn es dann irgendwie auf einmal 6, 7 Vereine gibt, die alle richtig viel Kohle haben aus irgendwelchen arabischen Staaten, dann kann man eigentlich mit denen gar nicht mehr mithalten und dann verkauft man lieber, bevor das ein reiner sozusagen Energiequellen kaufen sich Vereine und dann treten diese Vereine gegeneinander an.
Cool, jetzt ist zum Schluss. Ich glaube, die Gefahr, die du als Investor sehen kannst, wenn du keine geschlossene Liga hast, wenn du keinen Salary Cap hast, wenn so ein Verein zur neuen Yacht wird, ja, so eine Yacht, ja, keine Ahnung, ob es in Saint-Tropez oder meinetwegen irgendwie in Barcelona im Hafen, wenn diese Yachten da liegen 200 Meter lang, ja, die kosten ja einfach nur ein Schweinegeld und sind halt nichts weiter als ein Schwanzlängenvergleich. Ja, wer hat die größte Yacht und irgendwie meine Eier sind so dick wie Bowlingkugeln. Und die Yachten verdienen halt nichts. Vielleicht sind jetzt die Fußballvereine die neuen Yachten. Und in der Sekunde, also die größte Yacht ist ja PSG. Ja, das ist ja letztendlich ein strategisches Investment gewesen. Der ehemalige französische Premierminister Sarkozy, der war PSG-Fan und wollte in Paris einen geilen Fußballverein haben. So, die Kataris wollten irgendwie die WM, die wollten irgendwie mit Frankreich eine enge Beziehung haben und haben dann halt PSG gekauft. Und da ist, glaube ich, weit über eine Milliarde reingepumpt, um diesen Verein mit Stars zu füllen. So, das ist ja nichts weiter als so eine Art, eine Mischung aus Versicherungspolice, Networking, ja, Relevanz und auch so ein bisschen Spielzeug. Und in der Sekunde, wenn du andere Akteure hast, die das Ganze nicht machen, um Cashflows zu generieren, sondern die im Endeffekt eine andere Motivation haben, ja, dann hast du halt ein Problem. Zum Schluss so ein bisschen vergleichbar, wenn du irgendwie vor 15, 20 Jahren wärst du irgendwie Eigentümer von TomTom gewesen. Das war mal, bevor es diese Smartphones gab. Also hier für das junge Publikum sozusagen vor eurer Zeit. Da gab es diese Navigationssysteme, die man an die Fensterscheibe im Auto so machen konnte. Naja, und dann ist ein Google gekommen und hat halt das Produkt letztendlich kostenlos rausgelegt. Ja, weil die halt anders monetarisiert haben. Und in Katar monetarisiert PSG anders. Die monetarisieren PSG nicht über den Cashflow, sondern für die ist das eine Investition in Marke des Landes, in Netzwerk, in politische Verbindungen. So. Und in der Sekunde, wo das Spielfeld sich halt potenziell so verändert, und du bist ein amerikanischer Investor und dir ist Fußball eigentlich relativ egal, sondern du hast das nur gemacht als Anlage. In der Sekunde erkennst du, jetzt sind die Preise hoch und das Spielfeld verändert sich nachhaltig negativ und dann verkaufst du.
Okay, wie kommen wir jetzt wieder von dieser Schachspielerei der ganz Wohlhabenden zurück zu Maschinensucher in Essen? Denn als Element des Podcasts mittlerweile ja auch immer noch zum Abschied zumindest geht es ein bisschen um deinen Standort hier.
Ja, ich bin ja gefragt worden sozusagen, ob ich den Philipp sozusagen hier nach Essen bekommen kann. Und habe ich mir gedacht, ja, das kriege ich irgendwie hin und habe mir gedacht, wenn der Philipp kommt, sind noch viele Zuschauer da, weil du halt so eine hohe Flughöhe hast. dann nutze ich das aus, ja, für Employer Branding, weil du ja weißt, ich suche ja immer im OMR-Podcast nach Mitarbeitern. Das Schlimme ist halt, dieser OMR-Podcast wird halt auch sehr stark in Berlin, München und Hamburg gehört. Und wenn hier der Verantwortliche für das Branding der Stadt Essen ist, das muss besser werden, weil keiner will umziehen nach Essen, wenn er keinen familiären sozusagen Bezugspunkt hat. Und daher war jetzt meine Hoffnung, ja, dass hier, ich glaube, die sind ja in Essen, ja. Also wir suchen mal Maschinensucher für unser weiteres profitables, organisches Wachstum, Mitarbeiter.
Aber wenn man bei den Mitarbeiter werden will, man muss durch ein intensives, von dir selbst geführtes Assessment Center durch.
Na, Assessment Center, nee. Also wir machen 2 Telefoninterviews und dann machen wir 3 persönliche Gespräche. da lachen immer manche. Ich glaube persönlich, dass es auch für den Bewerber sehr wichtig ist, möglichst viele Berührungspunkte zu haben. Wir sind in dem Bewerbungsprozess extrem transparent, was unsere Kultur angeht und was wir erwarten, was wir bieten. Es gibt viele Firmen, die machen halt Hire and Fire. Ja, die stellen Leute ein, gucken, ob die funktionieren und dann guckt man halt, wie man sich wieder trennt. Und ich weiß, glaube ich, ich bin jetzt seit 6,5 Jahren bei Maschinensucher und wir haben uns in den 6,5 Jahren von 4 Personen getrennt. In 6,5 Jahren. Also irgendwie noch nicht mal eine Person pro Jahr. Und wir stellen sicherlich pro Jahr 20 Leute ein. Und das zeigt dir halt, dass die Investition im Bewerbungsprozess in viele Gespräche dazu führt, dass man selbst Leute kennenlernt, aber auch die Leute einen selbst kennenlernen. Und das ist uns an der Kultur sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend diese Vielzahl der Gespräche. Und Assessment Center gibt es eigentlich nicht. Du spielst an, dass ich ab und zu mal so Rätselfragen stelle.
so Kopfrechnen und sowas.
Ja. Für manche Jobs, also wie jetzt zum Beispiel Entwicklung, glaube ich halt schon, dass Prozessorgeschwindigkeit, also kognitive Fähigkeit, schon ein relativ relevanter Indikator für Produktivität ist. Ja. Wenn du extrem schnelle Auffassungsgabe hast und Probleme erkennst und auch verschiedene Lösungen siehst, dann läufst du meistens erstmal nicht in die falsche Richtung, sondern du läufst erstmal in die richtige Richtung und dann noch findest du den besten Weg. Und das Ganze ist dann schon wesentlich produktiver. Und ich glaube, es gibt diese Studien, dass ein guter Entwickler 5-mal so produktiv ist wie ein mittelmäßiger Entwickler. Und dann sage ich immer, ja, wir müssen die guten Entwickler finden. Wir zahlen ihnen das Doppelte. Und dann gewinne ich immer noch.
Danke dir fürs Gespräch mal wieder. Und danke euch fürs so lange Zuhören. Vielen Dank, Sven. Tschüss.
Ja, wenn wir die beiden schon hier haben, dann wollen wir natürlich auch dem Publikum ein bisschen die Chance geben, dass ihr eure Fragen stellen könnt. Und meldet euch gerne, wenn ihr eine Frage habt. Feuer frei.
So, jetzt kam bei der Live-Aufnahme in Essen der Fragenteil, wo das Publikum sich beteiligen konnte. Allerdings waren einige Fragen aus dem Publikum recht schlecht zu hören oder wurden recht schlecht aufgenommen. Deswegen kommt jetzt gleich mein Kollege aus der Redaktion, der Flo Rinke, und spricht nochmal die Fragen, die uns da gestellt wurden, einfach nach. Dass ihr Bescheid wisst, so haben wir das gelöst. Aber die Antworten sind authentisch von vor Ort und der Kollege Rinke, der saß nachher im Studio.
Was müssen Firmen tun, um attraktiver für Mitarbeiter zu sein?
Ich würde hoffen zu glauben, dass es nicht nur die 4-Tage-Woche ist, dass es nicht nur die Workation auf Ibiza ist, sondern ich sage meinen Mitarbeitern immer, dass wenn sie jetzt bei Maschinensucher anfangen, dass sie die Möglichkeit haben, 2-3 Jahre richtig, richtig, richtig viel zu lernen und auch Dinge zu lernen, die für sie dann in der weiteren Karriere unglaublich wichtig sind. Also einfach sich Fähigkeiten für die Zukunft anzueignen. Und der Philipp hat natürlich hier eingangs gesagt, im Gespräch mit der Marketingleiterin der ISM, ja, es geht gar nicht so sehr um die Tools, weil die Tools, die verändern sich kontinuierlich. Aber es geht darum zu sagen, ja, Kosten und Nutzen abschätzen, ja, unternehmerisch agieren, kreativ denken, Probleme sozusagen zu lösen, indem man verschiedene Optionen bewerten kann.
Was wäre, wenn du aus der Bubble nicht mehr genug Leute bekommst? Was wäre Plan B?
Ich glaube, unser Plan B, also das Gute ist ja, ich sage immer allen Leuten, die sind immer alle schockiert, ich sage immer, wir wollen in den nächsten 3 Jahren, was heißt wollen, wir werden uns in den nächsten 3 Jahren doppelt so viel Umsatz machen, wir brauchen dafür maximal 50% mehr Mitarbeiter. Weil jedes gute Plattformgeschäft, ja, muss ja irgendwie Skaleneffekte haben. Das war ja wie FTX mit 80 Mitarbeitern, wie wir es gerade gesagt haben. Und deshalb bin ich in der Luxusposition. Mir hat mal jemand gesagt, meine Sachen, Working from Office, Fokus auf Noten, Fokus auf einen sozusagen guten Lebenslauf, dass das irgendwie ja die Skalierung meiner Firma verhindern würde. Und da habe ich gesagt, ja, das wäre richtig, wenn meine Firma über Köpfe skalieren würde. Klar, wenn man eine Agentur hat, wenn man eine Beratung hat, dann ist ja in dem Geschäftsmodell fast imminent, dass man über Köpfe skaliert. Aber wir als Plattform-Business skalieren halt nicht über Köpfe, sondern über Prozesse. Und daher sage ich, in den nächsten 3 Jahren 20 gute Leute zu finden, das kriege ich hin.
Ich kenne Svens Meinung bezüglich Homeoffice und Working in Office. Jetzt stellt sich mir die Frage, was ist, wenn es in Zukunft noch schwieriger wird, Leute zu akquirieren? Würdest du dann immer noch sagen, dass so ein Modell Work in Office only nachhaltig ist?
Ich glaube ganz, ganz fest an Working from Office. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich glaube, dass Kultur eher im Büro entsteht. Ich glaube, dass Bindung eher im Büro entsteht. Nähe zu Kollegen eher im Büro entsteht. Ich glaube, dass Innovation durchaus an der Kaffeemaschine entsteht. Ich glaube, dass ich die besseren Arbeitsbedingungen im Büro biete als für die meisten Leute zu Hause. Ja, wir haben zum Beispiel, wir haben Breitband verlegen lassen von der Straße gegenüber in unser Büro. Wir haben irgendwie Kabel und DSL als Backup. Ja, wir haben eine doppelte Serverstruktur im Büro. Ja, ich habe irgendwie Luftfilteranlagen, Klimaanlagen installieren lassen. Wir haben 3 Bildschirme pro Arbeitsplatz. Wir haben höhenverstellbare Tische. Ja, wir haben einen Koch, wir haben einen Personal Trainer. Wir haben jetzt Englischunterricht mit einem Lehrer bei uns im Office. Ja, das sind alles Dinge, die gerade junge Menschen, und wir haben viele junge Menschen bei uns in der Firma, meistens so nicht zu Hause vorfinden. Und final auch nochmal der Punkt, die Trennung zwischen Privat- und Berufsleben. Ich finde das irgendwie ganz gut, dass Leute sagen, in der Firma arbeite ich und zu Hause habe ich mein Privatleben. Dementsprechend ist das schon eine innere Überzeugung von mir. Und ich habe ja gerade zu dem Vorgänger gesagt, wir suchen in den nächsten 3 Jahren werden wir um 20, 25 FTEs wachsen, also Nettowachstum. Und ich glaube, es wird in Essen kein Problem sein. Und falls es wieder erwarten zu einem Problem werden sollte, konjunktiv, dann würden wir uns irgendwann die Frage stellen, ob wir ein Office in Düsseldorf aufmachen. Weil uns das nochmal im Recruiting nochmal einen gewissen Kreis von Leuten eröffnet, die sagen, wir wohnen in Düsseldorf und wollen nicht nach Essen pendeln. Aber eigentlich glaube ich an eine One-Office-Strategie. Dass halt die Leute alle in einem Büro sind, sich alle kennen, dass sie sich abteilungsübergreifend kennen, dass sie miteinander reden, kommunizieren, dass sie zu einem Mittagessen gehen. Und daher hoffe ich, dass ich in Essen in den nächsten 3 Jahren diesen Netto-Add, wenn man das so ausdrücken will, von 20 bis 25 Mitarbeitern hinbekomme. Und allerdings kann man auch offen sagen, bieten wir auch Bewerbern teilweise die 4-Tage-Woche an, dass wir sagen, okay, ja, kriegst bei uns 4 Tage und dann sag mir, was du verdienen willst in den 4 Tagen und dann gucke ich halt, ob ich sage, das bist du mir wert.
Was macht Maschinensucher denn einzigartig? Warum sollte man sich für euch entscheiden?
Ja, ich glaube, wir sind aktuell 52 Mitarbeiter, haben, glaube ich, einen Umsatz pro Mitarbeiter wie irgendwie so eine Investmentbank, sind irgendwie hochprofitabel, wachsen organisch mit 30% und gibt bei uns keine Bürokratie und eigentlich auch keine unzufriedenen Mitarbeiter. Das ist auch immer die Frage, die mir Leute stellen. Ja, sage ich immer, warum ich gerne Leute mit guten Lebensläufen anheure. Und darauf antworte ich, zum einen ist es sehr, sehr aufwendig, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Nicht jeder, der einen guten Lebenslauf hat, ist auch ein guter Mitarbeiter. Und nicht jeder mit einem schlechten Lebenslauf ist ein schlechter Mitarbeiter. Ist halt nur sehr aufwendig, die Leute zu finden, die ein beschissenes Abi haben, ein beschissenes Studium und ihre ersten beiden Jobs noch nicht mal ein Jahr lang ausgehalten haben. Ja, dann habe ich 4 Datenpunkte, die sind alle beschissen. Und sicherlich gibt es dann in dem Pool auch gute Leute. Nur die zu finden, ist mega aufwendig. Und der zweite Punkt ist es, ich glaube, unzufriedene Mitarbeiter, das führt zu Politik. Und Politik führt zu ineffizient in der Firma. Und warum werden Mitarbeiter unzufrieden? Mitarbeiter werden unzufrieden, meines Erachtens aus 2 Gründen. Wenn sie a, unterbeschäftigt sind, das heißt, wir sind immer notorisch unterbesetzt, damit kein Mitarbeiter unterbeschäftigt ist. Und Punkt 2, unzufriedene Mitarbeiter sind unzufrieden, weil sie eigentlich lieber woanders arbeiten würden und trotzdem noch bei dir sind. Wenn man nur Leute einstellt mit einem Top-Lebenslauf, die können sich jederzeit wegbewerben. Das heißt, Leute bei uns, die unzufrieden sind, die bewerben sich halt weg und dann kommt es halt nicht zur Politik. Und das Schlimmste, was du hören kannst, ist, wir hatten einen Mitarbeiter, da mussten wir uns dann im Endeffekt von trennen, einer der 4, der hat zu seinem Vorgesetzten gesagt, eigentlich würde ich lieber woanders arbeiten, aber niemand zahlt mir das Gehalt, was ich bei Maschinensucher verdiene.
Wie macht ihr das Recruiting bei OMR?
Sehr viel aus dem Netzwerk. Wir und Leute, die bei uns arbeiten, holen ihre Bekannten, Freunde und Familienmitglieder zum Teil ran, weil ich das Gefühl habe, wenn ich einmal jemanden habe, der für die Firma brennt und der ganz gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal relativ hoch, dass der in seinem Umfeld auch viele Leute hat. Wir haben auch ein anderes Anforderungsprofil. Wir sind eher so, so United Artists. Bei uns gibt es ganz viele Leute ohne Studium, bei uns gibt es Handwerker, da gibt es irgendwie von Leuten, die machen den Ton für Podcasts, Leute, die machen irgendwie Event Engineers, also wirklich da ja, Ingenieure, die so Events planen. Gibt es natürlich Softwareentwickler, aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene Jobs und da kann man das gar nicht so pauschal sagen. Und so endeten dann meine Ausführungen auf die letzte Frage. Danach wurden uns noch sehr netterweise ein Pullover jeweils geschenkt von den Grubenhelden, einem Design-Startup aus dem Ruhrgebiet. Und ja, danach gab es Gespräche und Austausch, aber dann war die Bühnenshow vorbei und damit endet jetzt auch dieser Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.